Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. Ja, ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende. Wir hatten viele Krisen. Ich hatte gute Gespräche in diesem Podcast, persönliche Erfahrungen, aber auch viele fachliche Einblicke in unterschiedliche Perspektiven der Krisenresilienz. Mit der nun 27. Folge des Podcasts Krisenhex möchten wir das Jahr 2025 dann auch verabschieden. Anstelle eines ganz klassischen Jahresrückblicks, bei dem man Folgen zusammenschneidet, um die Highlights zu präsentieren, hat sich Christian Hirsch, der hier auch schon im Podcast zu Gast war, überlegt, dass es doch vielleicht eine ganz gute Idee wäre, wenn ich als Host das Jahr für mich zusammenfasse. Und als Experiment wollen wir in dieser Folge deshalb einmal das Setting umdrehen. Heute darf ich Fragen beantworten, die Christian Hirsch stellen wird. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, Sie und Ihr findet es spannend. Viel Spaß beim Interview.
Hallo Rico, schön, dass du hier bist. Heute bist du mal auf der anderen Seite des Schreibtisches, hast sozusagen die Position gewechselt. Gerade zum Jahresende hatten wir uns ja mal überlegt, dich mal zu interviewen. Als jetzt nicht als der Gast der Krisenhex, sondern als Experten für Krisenmanagement, Sicherheit, Informationssicherheit. Daran sieht man schon, dass du sehr, sehr breit aufgestellt bist als Person, aber auch mit deinem Unternehmen. Wir sind jetzt am Ende des Jahres 2024. 2024 war, glaube ich, ein ganz gelungenes, aber auch arbeitsreiches Jahr für dich. Am Anfang hast du mit deinem Team 5 Jahre krisensicher Risikoberatung gefeiert. Du hast diesen Podcast gestartet. Ich weiß jetzt nicht, ob es 25., 26.,
27.
27. Ausgabe ist es schon. Siehst du, so schnell ist das gegangen. Alle 14 Tage, zweimal wegen Urlaub ausgefallen, aber es ist doch schon richtig Arbeit gewesen. Du hast dein Unternehmen strategisch ein bisschen anders aufgestellt. Du hast eine Diversifizierung auch angestoßen, neue Leute eingestellt. Ich selber bin ja auch ein Teil davon, jetzt mit fast ein Jahr auch schon dabei. Du hast ein ganz neues Produkt entwickelt, den Krisenlöser. Auch da werden wir heute nochmal drüber reden. Du hast sogar ein Buch geschrieben dieses Jahr. Und, was ich ganz besonders interessant finde, eine Doktorarbeit begonnen. Und, viele uns, aber das ist jetzt das letzte und, du hast sogar mal Urlaub gemacht. Du warst 3 Wochen in Thailand. Allerdings gab es da auch eine Krisensituation. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Was gab es denn für eine persönliche Krise in Thailand? Und gleich die zweite Frage hinterher. Vielleicht kannst du das zusammen beantworten. Wie hast du diese Krise gelöst?
Ich weiß gar nicht, ob es eine Krise war, weil eine Krise ist es ja nur dann, wenn es die Organisation irgendwie unerwartet trifft. Unsere Koffer sind nicht angekommen. Wir hatten einen Umsteigflug in Istanbul und alle Koffer sind falsch verladen worden. Der Koffer meiner Tochter kam als erstes, der ist auf den nächsten Flug gekommen, der von meiner Partnerin kam dann irgendwie 2 Tage später. Meiner kam nach 5 Tagen, nachdem man noch einen kleinen Umweg über Südafrika gemacht hat. Und also ich sag mal, ich habe ja mal Reisesicherheit gemacht früher.
Ja.
Ich habe mir immer angewöhnt, so Einsatzklamotten im Handgepäck zu haben. Und so hatte ich wenigstens 2 Schlüpfer dann dabei, dass ich irgendwie jeden Tag wechseln konnte und waschen konnte. Und habe irgendwie auch eine Versicherung dafür. Das heißt, wir haben dann neue Sachen gekauft. Und das war dann so ein bisschen Krise und Chance zusammen. Aber genau, kann einem auch im Urlaub treffen, dass dann, wenn man 3 Wochen Urlaub hat, hat man ja auch relativ viel Gepäck. Ich glaube, was mich am meisten gestört hat, ist, dass dann alle meine T-Shirts weg gewesen wären, weil ich habe irgendwie so für 3 Wochen T-Shirts gehabt und die wären dann halt alle weg gewesen. Aber er ist ja wieder aufgetaucht. Also insofern alles gut.
Aber dass du vorbereitet bist und immer 2 Schlüpfer, wie du sagst, dabei hast, das deutet ja schon auf ein methodisches Vorgehen. Methodik ist sowieso so ein bisschen dein Thema im Krisenmanagement. Was bedeutet denn methodisches Vorgehen für dich?
Also ob jetzt Leute, die mich kennen, wenn ich für den Urlaub packe, mir Methodik unterstellen würden, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest so, dass ich drüber nachdenke, im Handgepäck was mitzuhaben. Für mich ist Methodik in dem ganzen Kontext insofern wichtig, als dass ja Sicherheit oder Resilienz, wie auch immer man das beschreiben will, immer zwei Herausforderungen hat. Zum einen ist es halt diffus und nicht fassbar. Also man kann ja einen Zustand, in dem man sicher ist, eigentlich nicht beschreiben, weil der ist ja nicht erreichbar. Also ein Zustand, wo ein Unternehmen keine Gefahren mehr hat, den gibt's halt nicht. Das sei denn, man baut das 10 Kilometer unter die Erde, aber dann hat man halt das Problem, dass da keiner mehr hinkommt zum Arbeiten und auch niemand die Produkte kaufen kann. Und zum anderen, dass eben häufig sehr komplex ist. Also wir reden ja in Organisationen immer von ganz komplexen Systemen und Methodik hilft dabei, Komplexität zu reduzieren. Und ich sag mal, zumindest ich brauche das für mich, wenn ich was irgendwie einen Kunden beraten will oder ein Problem lösen will im eigenen Unternehmen, dass ich das irgendwie in ein Modell packe, weil das Modell eben hilft, die Komplexität zu reduzieren und zu schauen. Und deshalb ist mir Methodik in dem Zusammenhang ganz wichtig und ich finde, es gelingt mir eigentlich auch mal ganz gut, Methoden zu entwickeln, mit denen man so Komplexität reduzieren kann.
Also ich kenne dich ja mittlerweile schon über ein Jahr und ich merke auch, dass Methoden sich so bei dir überall durchziehen. Ich denke, da werden wir nachher noch sicherlich ein oder zwei Gedanken verlieren. Ich möchte aber noch mal auf einen kleinen anderen Bereich oder nicht einen Bereich. Wenn du deinen Krisenhacks aufnahmen machst, dann lässt du die Gäste ja sich immer vorstellen, dass sie überhaupt wissen, wer es ist. Du hast jetzt den 27. Wir sind im 27. Podcast. Wenn ich mich so richtig erinnere, ich habe nun jetzt alle gehört. Hast du dich eigentlich nie so richtig vorgestellt? Das heißt, viele der Hörer, unsere Hörer kennen dich natürlich, aber wissen gar nicht, wie es bei dir so begonnen hat. Wie ist das denn bei dir passiert? Wie bist du Krisenmanager geworden? Erzähl doch einfach mal aus deinen Anfängen, wie ist es dazu gekommen, was du jetzt hier machst?
Also ich wollte ursprünglich, als ich Abitur gemacht habe, unbedingt zur Berufsfeuerwehr gehen. Ich wollte wie Grisou Feuerwehrmann werden und habe damals, weiß ich nicht, man recherchiert ja dann Studiengänge, gab es zwei Studiengänge, die für mich interessant waren. Das war einmal Hazard Control in Hamburg und einmal Rescue Engineering in Hamburg. Das habe ich dann irgendwie bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur vorgestellt. Da konnte die nichts mit anfangen und hat auch irgendwie gesagt, naja, wenn Sie in die Arbeitslosigkeit wollen, dann machen Sie das mal. Ich habe mich dann für beide beworben, wurde auch an beiden angenommen, aber ich wollte unbedingt nach Hamburg, weil damals gab es das Modell, wir waren glaube ich die zweite Kohorte, also es gab nur eine Gruppe vor uns, die gestartet ist. Es gab das Modell, dass man während des Studiums seine Laufbahnausbildung macht, das endet ja mit einem Staatsexamen und das war halt attraktiv, ja, also Ingenieurstudium und dann hat man gleich seine Ausbildung gehabt, dann hätte man relativ schnell operativ starten können. Es war aber noch so, das war ja 2009, da gab es tatsächlich noch einen Bewerberüberschuss bei Berufsfeuerwehren. Also das war so, man musste da einen Sportdienst machen, den muss man heute noch machen, aber es war jetzt nicht so. Und der höhere oder gehobene Dienst in Hamburg hätte man halt tatsächlich als Angriffsführer oder sowas gestartet und gar nicht mit einer Führungsverantwortung. Und irgendwie habe ich dann so im Verlauf des Studiums gemerkt, dass das vielleicht doch nicht das Richtige ist und bin dann, habe dann eigentlich, weil wir so einen Brandschutzschwerpunkt hatten, habe ich mich bei Continental, einer meiner besten Freunde hat bei Continental in Hannover gearbeitet und da haben wir irgendwie gesagt, das ist doch witzig, dann kann ich ja mein Pflichtpraktikum da machen und wir haben irgendwie Zeit zusammen, dann habe ich mich beworben beim Leiter des Brandschutzes und der wurde dann, also ich habe mich irgendwie ein Jahr vorher beworben, der wurde dann rausgeschmissen. Und dann blieb nur der Leiter Konzernsicherheit übrig, den musste ich dann erstmal ausfindig machen und der hat mich dann doch übernommen, aber nur, weil ich schon eine Zusage hatte und dann habe ich in der Konzernsicherheit angefangen und habe halt tatsächlich angefangen, Krisenmanagement zu machen und Reisesicherheit und so, aber wir waren uns nicht so sympathisch, also ich war, glaube ich, ihm nicht so sympathisch und das endete dann darin, dass er mich ausgeliehen hat zum Werkschutz und dann habe ich da so Brandschutz gemacht. Es hat mir aber immer Spaß gemacht und dann habe ich bei der Bundesdruckerei mich beworben. Die hatten eine Stelle ausgeschrieben für Notfall- und Krisenmanagement und Brandschutz und dann habe ich zwei halbe Stellen gehabt, bei denen ich das Thema gemacht habe. Und keine Ahnung, ich war der zweite Mitarbeiter in der Abteilung, die sich so konzeptionell mit Sicherheit beschäftigt hat. Meine Kollegin hat Geheimschutz gemacht. Ich habe jetzt erfahren, heute sind es irgendwie 6 Leute, die den Job machen, den sie früher gemacht hatten. Was ich gemacht habe, machen jetzt 8. Also das ist dann auch gewachsen, aber dann kamen halt so Themen dazu. Meine Chefin hat dann irgendwie gefragt, wenn wir jetzt Mitarbeiter ins Ausland schicken, meinen Sie, dass das Krisenmanagement ist? Und dann habe ich gesagt, ja, schon irgendwie. Und dann habe ich halt wieder ein neues Thema auf dem Tisch gehabt und dann hat sich das so entwickelt. Und so bin ich dann in verschiedene Themen reingekommen. Irgendwie durch Zufall und irgendwie immer, weil ich Spaß dran hatte.
Jetzt hast du natürlich bei mir ein Bild erzeugt, was in den nächsten Wochen im Kopf hängen bleibt. Grisou, der kleine Kratz und der Feuerwehrmann werden will. Das war auch eine meiner Lieblingsschäden in meiner Kindheit. Das bleibt jetzt, Rico, das muss ich dir ehrlich so sagen. Du hast dich dann ja irgendwann, also nicht irgendwann, vor genau 6 Jahren selbstständig gemacht, hier mit der KI Krisensicher Risikoberatung. Was ist dann der Hintergrund, dass du gesagt hast, okay, von einem großen Unternehmen oder Konzern machst du dich jetzt selbstständig hier in Lübben, in dem Ort, in dem du ja auch groß geworden bist, im schönen Spreewald, eigentlich ein Tourismusort. Warum hast du gesagt, mache ich von Lübben aus ein Unternehmen aus, das sich mit Krisenmanagement und Sicherheit beschäftigt?
Na gut, erstmal, das ist ja immer alles nicht so geplant, ne? Also ich meine, so Gründungsgeschichten sind ja häufig rückwirkend nur ein Mythos. Also ich habe hier halt gewohnt und ich wollte nicht mehr pendeln. Das war einer der Gründe, warum ich es hier gemacht habe. Finde es halt hier schön. Deshalb habe ich dann in Lübben das Unternehmen aufgemacht. Erstmal vom Küchentisch aus und dann habe ich irgendwie ein Büro gemietet am Bahnhof und dann haben wir jetzt das Büro hier gemietet 2020. Und entschieden habe ich das, weil ich dann aus der Unternehmenssicherheit gewechselt bin bei der Bundeszucker in die Beratung. Ich habe mein MBA gemacht und wollte dann irgendwie was anderes machen und dann bin ich in die Beratung gewechselt. Die haben so Informationssicherheitsberatung gemacht, waren aber auch daran interessiert, dass wir mal so klassische Sicherheitsthemen mit aufnehmen, physische Sicherheit und so. Und da habe ich ein paar Projekte gehabt, Rechenzentren, eine Cannabisplantage habe ich beraten. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Und dann aber gab es einen Managementwechsel und das Management hat gesagt, wir wollen keine Beratung mehr machen. Und hat uns, also als Mitarbeiter, relativ planlos gelassen. Also man hätte da schon dann irgendwie ins Marketing wechseln können oder so, aber das hat mich jetzt nicht angesprochen. Und zum anderen aber auch die Kunden. Und dann habe ich eben die Chance genutzt, dass die Kunden mich dann häufig gefragt haben, wenn nachdem der Vertrieb gesagt hat, ab nächsten Jahr geht's nicht mehr weiter, dass sie dann gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, da gibt's Optionen. Also ich glaube, jetzt ist nur noch einer übrig, aber es sind sozusagen schon auch noch Kunden, die jetzt 6 Jahre bei uns sind, die aus der Zeit kamen. Und genau, dann hat sich das halt irgendwie entwickelt, das Unternehmen.
Ich saß neulich mit einer Bekannten zusammen, die mich auch schon ein bisschen länger kennt und die fragte mich dann aber, was machst du eigentlich und bei was für einem Unternehmen bist du? Und dann fing ich an zu erzählen und nach 10 Minuten war ich immer noch dabei, was wir alles machen. Also jetzt so also meine Einschätzung, ich bin jetzt ein Jahr dabei, die KI Krisensicher Risikoberatung ist sehr breit aufgestellt. Wir machen ja einiges, haben viele Projekte. Wenn du jetzt so 3 Schwerpunkte sagen müsstest, was auch deine beruflichen Steckenpferde sind, deine beruflichen Hobbys. Was wäre das?
Ich finde, wir sind ja thematisch eigentlich gar nicht so breit aufgestellt. Also ja schon Nischenberatung. Wir machen halt unter dem Deckel Krisenresilienz vor allem 2 Themen. Das ist Informationssicherheit und angegliederte Themen, IT-Sicherheit und sowas. Und zum anderen Krisenmanagement, Notfallmanagement, um eben die Widerstandsfähigkeit und die Bewältigungsfähigkeit von Organisationen zu heben. Aber also sicherlich machen wir ganz viele unterschiedliche Projekte, aber am Ende sind es die beiden Säulen. Und das eine habe ich studiert, ne? So deshalb haben wir das Thema Krisenmanagement auf dem Tableau. Und das andere habe ich irgendwie in meiner beruflichen Laufbahn gelernt. Und ich hatte halt schon immer eine IT-Affinität. Deshalb, weiß ich nicht, macht mir das Spaß, konnte das auch ganz gut und deshalb haben wir das mitgenommen. Aber genau, im Wesentlichen sind das ja die beiden Themen, die wir bei Kunden machen, also Reaktionsstrukturen aufbauen oder Informationssicherheit aufbauen und dann meistens zusammen auch.
Du hast gerade im Nebensatz ein Wort erwähnt, was hier in unserer Arbeit, aber auch sonst in deinen Publikationen und wo du dich sonst äußerst im Vorträgen eine große Rolle spielt, Resilienz. Resilienz ist ja nun mittlerweile so ein Gummiwort, das kann man von der individuellen über die Teamebene, organisationelle bis zu gesamtstaatlicher Resilienz benutzen. Warum ist dieses Wort für dich so wichtig? Oder nicht das Wort, warum ist dieses Konzept für dich so wichtig?
Also man kann ja rückwirkend immer sein Leben, den kann man ja immer einen Sinn geben. Also mich hat die Frage, warum bestimmte Organisationen in Krisensituationen besser agieren als andere, eigentlich schon seit dem Studium bewegt. Also ich habe ein Studienprojekt gemacht, da ging es um eine Schule, da haben wir irgendwie so ein kleines Consulting-Projekt für eine Schule gemacht, wie man da Krisenmanagement machen kann. Ich habe meine Bachelorarbeit über Krisenmanagement an der Hochschule geschrieben. Ich habe dann im Master mich mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss haben eigentlich Entscheidungen oder hat Risikomanagement im Bereich Sicherheit auf Entscheidungen von Unternehmen. Und das hatte halt nie so einen richtigen Dachbegriff. Deshalb, ja, krisensicher Risikoberatung ist entstanden, bevor ich über den Begriff Resilienz gestolpert bin. Sollte aber eigentlich schon immer das beschreiben, nämlich irgendwie so die Fähigkeit von Unternehmen, erfolgreich zu sein in unterschiedlichsten Stresssituationen. So, und deshalb spielt der Begriff sicherlich eine große Rolle, und so ganz systematisch habe ich mich damit beschäftigt mit André Röhl in der Corona-Pandemie, wo wir dann häufig telefoniert haben und irgendwie verwundert waren, sagen wir mal, über bestimmte Maßnahmen, die da getroffen worden sind, und gesagt haben, na, irgendwie muss es doch sich systematisieren lassen. Das ist ja kein Zufall, dass, was weiß ich, damals war es zum Beispiel so, dass Axel Springer alle Mitarbeiter schon ins Homeoffice geschickt hatte, lange, 14 Tage bevor der erste Lockdown kam. Und da hängen ja irgendwelche Eigenschaften einer Organisation drin, die man beschreiben kann. Und dann haben wir eben das Resilienzmodell entwickelt, worauf ich mich eigentlich immer beziehe. Genau, und das war so ein bisschen der Anfang, sich mit dem Thema strukturell zu beschäftigen. Und dann hatte man ja in Corona auch so ein bisschen Zeit, ne? Also man konnte ja auch mal neben der operativen Hektik irgendwie sich mit so einem Thema beschäftigen. Ja, also genau.
Ein anderer Begriff, den wir hier sehr viel verwenden, ist ja der Polykrise. Der hat sich ein bisschen hochgestochen an. Aber sagt ja, dass sich im Prinzip was verändert hat zur früheren Zeit. Woran siehst du denn jetzt so das Krisenhafte der heutigen Zeit, und wie beeinflusst das deine Arbeit als Krisenmanager?
Naja, ich würde sagen, dass zum einen erst die Pandemie und alles, was danach kommt, überhaupt, also meiner Wahrnehmung nach, mal einen Fokus auf die Themen gelegt hat. Also bis zur Pandemie konnte man Krisenmanagement anbieten wie sauer Bier. Das hat gar keiner verstanden, dass Unternehmen das brauchen. Also es brauchte irgendwie so einen Bewusstseinsschub. Und ich würde sagen, aber das ist so ein bisschen das Staatsanwaltssyndrom, ne? Also wenn man sich mit Krisen beschäftigt, sieht man natürlich überall Krisen. Das muss man vorsichtig sein. Aber Fakt ist natürlich schon, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der wir in Europa einen Krieg haben, in der wir aber auch einen Krieg im arabischen Raum haben, in der wir mit den BRICS-Staaten auf einer sozusagen supranationalen Ebene irgendwie den dritten Pol neben den USA und Russland haben, der da aufstrebt. Und das führt ganz unweigerlich zu anderen Risiken und auch zu Risiken, die sich verwirklichen. Also wir sehen ja den Handelskrieg zwischen China und den USA. Und das hat ja ganz konkrete Auswirkungen. Das ist immer alles so abstrakt, aber es hat ja im Zweifelsfall ganz konkrete Auswirkungen auf Unternehmen. Dann sehen wir jetzt, wenn wir in Deutschland gucken, dann bricht eine Regierung zusammen. Ich sag mal, da in unserer Welt, ja, haben alle irgendwie auf das NIS II-Umsetzungsgesetz gehofft, weil dann endlich der große Beratungsmarkt aufgeht. Und dann kommt das einfach nicht, weil die Regierung sich aufgelöst hat. Und so weiter. Also da sind ja ganz viele Themen, die irgendwie relativ schnell aufeinanderprasseln und die schon, würde ich sagen, im Vergleich zu den 90er Jahren oder so die Welt schnelllebiger gemacht haben und auch unsicherer. Also man kann sich eben heute weniger darauf verlassen, dass in 3 Wochen die Welt noch so aussieht, wie sie das eben heute tut. Und das ist ja das, was dieses Konzept der Polykrise beschreibt, dass es eben multiple Auslöser gibt, die auch zeitgleich auf Organisationen wirken und die eben eine besondere Herausforderung darstellen.
Ich komme noch mal auf die Berufsberaterin am Beginn deiner Laufbahn oder vor dem Studium zurück. Die hat gesagt, wollen Sie in die Arbeitslosigkeit gehen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Du selber stellst gerade Leute ein. Kann ich auch noch mal hier sagen, wir suchen immer gute Leute hier für unser Unternehmen, die sich im weitesten Sinne schon mal ein bisschen mit dem Thema Sicherheit und Krise beschäftigt haben. Du bist sogar noch weitergegangen. Du hast einen neuen Beruf erfunden in diesem Jahr, den Customer Resilience Manager. Was ist denn das? Wie würdest du den mal kurz beschreiben?
Ja, vielleicht hört ja die Berufswarterin zu. Also okay. Ich war nicht einen Tag arbeitslos. Genau, ich habe den Customer Resilience Manager geschaffen, weil ich finde, dass man, also bislang ist man ja Berater, wenn man Unternehmen unterstützt, aber eigentlich ist das, was wir machen, nicht so klassische Beratung, sondern wir sind häufig auch dabei, irgendwie Dinge umzusetzen oder anzuschubsen und auch gar nicht nur sozusagen sehr die Organisation zu fördern, sondern auch den Mitarbeiter. Und es gibt ja im Bereich von Software as a Services und Startups den Customer Success Manager, der im Grunde die Aufgabe hat, den Kunden dabei zu unterstützen, die Lösungen, die die Softwarefirma anbietet, bestmöglich zu nutzen. Und das ist mein Anspruch, wenn es um unsere Kollegen geht, dass wir die Methoden, die wir anbieten, dass die bestmöglich in der Organisation genutzt werden können. Und deshalb wollte ich weg von dem Begriff eines Beraters, weil irgendwie, ja, Berater ist eh nicht so ein gut gelittener Job, ja. Aber es soll eben auch eine andere Denkrichtung beschreiben, nämlich das Thema Resilienz aktiv in der Organisation zu fördern, in der Kundenorganisation und eben nicht nur zu kommen, zu sagen, hier ist ein tolles Folienset, das sind unsere Methoden, Sie müssen ein bisschen Opportunitäten oder Chancen nutzen und Einsparpotenziale heben, sondern einfach zu sagen, da gibt es Methoden und die Methoden kann man sehr gut in der Organisation anwenden und zwar so. Und das ist halt ein Generalistenjob auch. Also einer der Unterschiede zwischen uns und vielen anderen Beratungen in dem Bereich, wir haben halt ein sehr diverses Team. Du bist ja als QV auch hier dabei. Wir haben jemanden, der IT hat. Wir haben jemanden, der BWL studiert hat. Ich habe was ganz anderes studiert. Ich glaube halt dran, dass das auch eine generalistische Fähigkeit ist, die man braucht, um Resilienz zu heben, weil man eben auf ganz vielen Ebenen in der Organisation mit ganz vielen verschiedenen Menschen über die gleichen Themen sprechen muss. Und das ist eben eine Aufgabe, die, glaube ich, der Begriff Berater nicht unbedingt gut beschreibt. So.
Da muss ich kurz noch eine Ergänzung haben, weil die meisten unserer Zuhörer, gehe ich mal davon aus, den Begriff KUWI nicht kennen. KUWI steht für Kulturwissenschaftler und das kann man hier an der Universität in Frankfurt oder, die ja relativ nahe ist, studieren. Dort habe ich auch studiert. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, drückt das nochmal aus. Wir suchen Generalisten und wir sind ja auch alle Generalisten und da kann auch so ein KUWI wie ich sozusagen hier arbeiten. Und was man halt merkt, es ist sehr breit aufgestellt. Und wir haben jetzt die 27. Folge des Podcasts. Wenn ich das nochmal alles so resümiere zurück, wen wir alles haben. Wir hatten einen Psychologen, wir hatten einen Piloten, wir hatten Leute aus der Informationssicherheit, wir hatten Professoren dabei. Da sieht man ja, dass dieses Thema extrem breit aufgestellt ist. Wie bist du eigentlich zu der Idee gekommen, Podcasts zu machen, neben dem, was du sowieso noch alles machst? Und man muss ja auch dazu sagen, Rico ist ja auch noch Familienvater, hat eine Tochter und ist auch hier in der in örtlichen Vereinen engagiert. Also, wie kamst du auf die Idee, da noch einen Podcast draufzusatteln?
Ich höre gern Podcasts. So. Und ich finde immer Podcasts gut, die, also es gibt ja unterschiedliche Ansätze, aber ich höre gern Podcasts, die versuchen ausführlich zu informieren. Das versuchen wir hier auch. Wir sind mal ursprünglich gestartet, keine Folge länger als eine halbe Stunde. Das haben wir jetzt dann im Verlauf des Jahres irgendwie gesprengt. Das finde ich aber auch okay. Ich weiß noch nicht, wie lange die gehört werden, aber am Ende geht es halt darum, möglichst mal ein Thema umfassend darzustellen. Und weil ich gern Podcasts höre, dachte ich irgendwie, wenn ich mich. Also mir würde ein Podcast fehlen, der über die Themen informiert. Jetzt höre ich meinen Podcast selber nicht, weil ich ja die Interviews führe, aber grundsätzlich hoffe ich, dass wir damit so eine Lücke schließen, die eben nicht so nischig ist, dass sie sich jetzt auf Einzelaspekte bezieht, sondern bei der wir versuchen, das große Ganze irgendwie darzustellen. Und vielleicht auch noch zur Kompetenz. Ich meine, das versuchen wir ja auch im Podcast. Am Ende geht es ja um so T-Shape, ja, also dass man irgendwie einen T hat, wo man eine breite Basiskompetenz hat und dann hat jeder ja der Leute, die wir einladen, irgendwie eine sehr spezifische Tiefenkompetenz. Also ein Pilot kennt sich vielleicht jetzt nicht mit den psychologischen Aspekten von Krise aus, aber der ist halt extremer Experte, was Krisenresilienz in der Luftfahrt angeht und so weiter. Und ich glaube, dass das ganz gut ist, die unterschiedlichen Experten an einen Tisch zu holen, weil darüber natürlich irgendwie ein neues Wissen entsteht. Und mir persönlich geht es so, dass ich aus jeder Folge irgendwas mitnehme und denke, ah ja, Mensch, total wichtiger Ansatz. Und dann kann man das irgendwie ganz gut auch operationalisieren. Und das ist ja auch das Angebot, was wir machen wollen, ne? Also, dass der Podcast irgendwie, der kostet ja nichts, wir haben auch keine Werbepartnerschaften, wahrscheinlich auch zu klein, aber ist jetzt auch nicht geplant, sondern es geht einfach darum zu sagen, okay, wir laden Leute ein, die teilen ihre Expertise und bei jedem Podcast hat man ein Stückchen neues Wissen erlangt, was man irgendwie in seine Organisation bringen kann.
Also Tiefenkompetenz ist ein schönes Wort, vor allen Dingen, wenn man auf die Krisenmanagement-Szene guckt. Ich glaube, deine und auch meine Erfahrungen sind, dass in dieser Szene, in der wir uns ja bewegen, sehr viele sind aus der Blaulichtszene, also Feuerwehr, sehr viele Militärs, die dann Unternehmen beraten. Auch da sind wir uns, glaube ich, einig, mit dem Ansatz, wie man beim Militär eine Krise löst, kann man auch im Unternehmen eine Krise lösen. Du siehst das ein bisschen anders. Du hast nun viel in der Wirtschaft gearbeitet, hast im Konzern gearbeitet. Aus deinem Wissen heraus hast du im Laufe des Jahres, haben wir zusammen im Team ein Produkt entwickelt, der Krisenlöser. wenn du in 3, 4 Sätzen mal umschreiben solltest, so einen kleinen Pitch sozusagen machen, was ist der Krisenlöser und was ist das Besondere für Unternehmen am Krisenlöser?
Also erstmal, die Idee kommt ehrlicherweise gar nicht von mir, sondern die haben 2 Studienfreunde bei einem Bier entwickelt. Und ursprünglich war die Idee, dass man einfach nur in Krisen, dass ja niemand Krisenmanagement macht und dass es doch eine total gute Idee ist, Krisenmanager ins Unternehmen zu holen. Das funktioniert aber als Produkt nicht und ist, glaube ich, auch nicht ausreichend. Und deshalb versuchen wir ein Serviceangebot zu liefern, wo wir eben mit den Generalisten, die wir hier haben, wo jeder dann auch seine Tiefenkompetenz hat, versuchen, Unternehmen dabei zu unterstützen, zum einen Widerstandsfähigkeit zu heben, und zwar pragmatisch. Also wie kann ein mittelständisches Unternehmen sich besser in der IT-Sicherheit aufstellen? Da braucht man vielleicht nicht unbedingt Millionensummen, um die beste Firewall zu haben, sondern man kann erstmal anfangen, überhaupt was zu strukturieren oder was weiß ich. Und zum anderen eben dann auch zu unterstützen, wenn es zu einer Krise kommt, die man ja in der Regel nicht planen kann. Da kriegt man bei uns einen kostenlosen Krisenmanager. Also wer unser Produkt gebucht hat, kann kostenlos auf Krisenmanager zugreifen, die dann auch vor Ort kommen und eben methodisch dabei unterstützen, die Krise zu lösen. Und die Erfahrung ist eben, dass Beratung, die man auf so Projektebene macht, immer daran, häufig daran scheitert, dass die Themen, die wir machen, nicht wichtig sind. Also die gehen dann jetzt gerade in der operativen Hektik unter. Man hat jetzt dann irgendwie eine Rezession, man muss sich um neue Märkte kümmern, man hat vielleicht ein neues Management, und dann rutschen eben in der Prioritätenliste diese Themen so ein bisschen runter. Und deshalb wollen wir niederschwellig sagen, wir arbeiten halt immer zusammen im Jahresverlauf, und wir haben ja schon einige Kunden, du bist ja da auch drin in Einzelprojekten, wo man eben mit 2-Stunden-Terminen einmal im Monat relativ viel erreichen kann, weil man dann eben den Fokus darauf legt und die Organisation so ein bisschen voranschubst, wo ich der festen Überzeugung bin, dass wir, wenn wir da immer ein großes Beratungsprojekt kalkulieren müsste, nicht so schnell vorankommen würden und so pragmatisch, sondern eben häufig ist es ja auch, dass man Awareness schaffen muss. Also ich meine, wir können ja mal, einer der Kunden, die wir haben, ist eben deutschlandweit aufgestellter Anbieter für Sicherheitstechnik, Integration, irgendwie Videolösungen und sowas. Und da ist es eben schon mal ganz wichtig, 2-3 Monate mal darüber zu sprechen, dass überhaupt ein Bewusstsein entsteht, dass man halt keine vernünftigen Alarmierungsstrukturen hat. Da würde man ja in einem klassischen Beratungsprojekt daran scheitern, dass die Organisation ohne den Berater das machen müsste. Und das muss man eben bei uns nicht, sondern man hat eben immer jemanden an der Seite, der einen da so ein bisschen durchcoacht und auf den man zugreifen kann. Also das ist die Idee beim Krisenlöser, der nicht nur Krisen löst, sondern eben präventiv tätig ist, aber eben auch zu sagen, ich weiß ja, dass das grundlegende Geschäftsmodell von Krisenunterstützungsdienstleistern ist, dass man für viel Geld Spezialexpertise holt, wenn es dem Kunden schlecht geht. Das ist aber... Ich finde es unmoralisch. Also ich finde es unmoralisch zu sagen, wenn ein Unternehmen in einer Krise ist, dann ziehe ich den höchsten Tagessatz und stehe wie der Schlüsseldienst, wenn die Oma sich sonntags nachmittags ausgesperrt hat vor der Tür und sagt, für 500 Euro mache ich Ihnen auch mal die Tür auf, weil da ist ja das Unternehmen in einer Zwangssituation. Deshalb sagen wir, also so eine grundlegende Unterstützung in der Krise, die ist eben bei uns Teil des Produktes und die kostet auch nichts. Weil ich finde, gerade dann, wenn das Unternehmen Hilfe braucht, dann sollte es die auch bekommen. Und natürlich ist es auch so, dass unsere Krisenunterstützung, die darüber hinausgeht, durchaus teurer ist. Das hat aber vor allem kaufmännische Dinge, weil man natürlich Potenziale vorhalten muss und sowas. Aber wir liegen eben auch da, finde ich, fair deutlich unter den Tagessätzen, die andere anbieten. Und das ist auch so ein bisschen mein Selbstverständnis. Also ich finde, wer sich mit den Themen beschäftigt, kann man ja nicht kommen und das Unternehmen quasi erpressen. Ja, also es ist ja so, ne? Ich bin gehackt, dann habe ich den Hacker auf der einen Seite, der mich erpresst, und dann kommt noch die Reaktionstruppe, die mich auch erpresst und sagt, sie sind zwar billiger, aber wir wollen auch ganz viel Geld haben. Und das ist ein Selbstverständnis, was ich nicht so gerne habe.
Ich werfe noch mal ein paar Schlagworte ein. Agiles Projektmanagement im Krisenmanagement. Das ist auch so ein Thema von dir. Was bedeutet das?
Auch da, ich meine, muss man mal, das ist ja gar nicht so, dass ich das absolute Genie bin, sondern das ist was André Röhl auch vor allem mal irgendwie geteasert hat, nachdem er ein Gespräch hatte mit einem seiner Bekannten, wo der gesagt hat, boah, man kann ja die Methoden vom agilen Projektmanagement gut in die Krise überführen. Und das macht eben irgendwie, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, Sinn, weil eins hast du ja schon gesagt, die Strukturen, die Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz bieten für Krisenunterstützung, die sind eben nicht unbedingt geeignet, in einem Unternehmen angewendet zu werden, weil man eben Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum das so ist, können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Und einer der wesentlichen Punkte, das auch aktuelle Forschung, ist eben, dass es gibt eine Umfrage oder eine Studie in Tschechien, in kleinen und mittelständischen Unternehmen, und einer der Gründe, warum die sich nicht auf Krisen vorbereiten, ist, weil sie sagen, das ist zu ressourcenintensiv. Und das stimmt natürlich. Wenn ich einen Krisenstab mit 7 Leuten baue, den ich 3-mal besetzen muss, brauche ich ja schon mindestens 21 Mitarbeiter in meinem Unternehmen, nur um den Krisenstab zu besetzen. Aber dann macht ja gar keiner mehr was. Also es kann ja irgendwie nicht die Lösung sein. Und das Modell des Scrum Masters haben wir dann eben, finde ich, ist ganz interessant, weil der eigentlich ein Methodenexperte ist, aber jetzt nicht unbedingt gut Software entwickeln können muss oder sowas in Softwareprojekten. Und das kann man auch auf Krise übertragen. Und insofern haben wir dann eben gesagt, also was braucht man, um eine Krise zu lösen? Man braucht irgendwie eine Struktur, eine Organisationsstruktur. Die muss möglichst einfach sein. Dann braucht man einen Prozess, eine Ablauforganisation oder in den Dienstvorschriften dann Führungsprozess genannt und irgendwie Hilfsmittel. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen, das zu einem Methodenset zusammenzubauen, was auch mittelständischen Unternehmen hilft. Und wir erleben das ja jetzt auch, da wo wir das anwenden, dass viele Kunden da auch sehr begeistert sind, dass die Methodik eigentlich ganz gut funktioniert und relativ schnell und einfach zu lernen ist.
Begeistert ist das Stichwort. Du bist ganz begeistert und man merkt das ja, wie du hier so erzählst. Und ich habe das dieses Jahr mitgekriegt. Du hast dich einfach mal hingesetzt und das, deine Methode oder diese Methode, die du gerade beschrieben hast, in einem Buch zusammengefasst. Und ich habe den Prozess ja mehr gesehen jeden Tag. Das ist dir einfach nur so aus dir herausgeflossen. Wen hattest du als Leser für dein Buch vor Augen, als du es geschrieben hattest?
Ich habe grundsätzlich auch für den Podcast, wünsche ich mir immer, dass das Leute sind, die in Unternehmen arbeiten, in einer Position, wo sie genau vor solche Herausforderungen gestellt werden, dass sie eben ein Notfallmanagement aufholen müssen. Da gibt es ja, glaube ich, Lisa Müller heißt sie in dem Buch. Die ist da irgendwie die Projekttante und weil sie gerade kein Projekt hat, muss sie halt ein Notfallmanagement aufbauen und entwickelt dann dieses Notfallmanagement. Und das ist eigentlich im Grunde auch der Leserkreis, den ich mir wünsche, dass man halt sagt, jetzt ist mein Chef gekommen, ich war zu spät beim Kopierer weg und muss jetzt irgendwie ein Notfallmanagement aufbauen und komme eben nicht aus der Feuerwehr, komme nicht aus dem THW, hab da irgendwie und würde mir halt wünschen, dass man dann das Buch nehmen kann. Das ist ja auch ein bisschen aufgebaut wie ein Beratungsprojekt, ne, mit einer Initiierungsphase und so. Und es soll eben schon einfach Hilfe zur Selbsthilfe geben, da reinzugucken und dann in der Lage zu sein, irgendwie so eine einfache Reaktionsstruktur für, in dem Fall ist es jetzt IT-Notfallmanagement, aufzubauen. Das war so die Idee, ob das alles so einfach ist, weiß ich nicht. Das ist ja immer alles hinterher sieht immer alles einfach aus. Aber grundsätzlich ist es schon so, ich meine, KI hilft auch dabei, Bücher zu schreiben, muss man sagen, wenn man es bedienen kann. Insofern war jetzt nicht einfach, aber ist, glaube ich, ein ganz gelungenes Werk geworden.
Wir brechen hier mal mit der Regel, also jetzt in der letzten Ausgabe des Jahres 2024, brechen wir mit der Regel, dass wir keine Werbung machen. Jetzt bringen wir doch mal einen kleinen Werbeblock, den du moderieren darfst oder den du ansagen darfst. Wo gibt es das Buch? Wie teuer ist es? Wenn ich das haben will, vielleicht jetzt noch ganz kurz vor Weihnachten als Weihnachtsgeschenk. Wo bekomme ich das Buch?
Bei Amazon, bei ePubli haben wir das publiziert. Also man kann es eigentlich bei allen großen Online-Shops und auch bei Thalia in Druckform kaufen. Heißt Methodenhandbuch für effektives IT-Notfallmanagement und kostet 39,90 €.
Ja. Ein könnte noch ein Weihnachtsgeschenk sein. Ist natürlich sehr speziell, muss man auch sagen, wer sich für sowas interessiert. Aber dafür, ich habe den Prozess miterlebt und war auch ganz, ganz begeistert. Und es hilft auch beim Kunden vor Ort, dem dann nochmal zum Abschluss ein Buch zu überreichen. Also war ein schönes Projekt, glaube ich, das du gemacht hast. Aber du hast dieses Jahr noch ein neues Projekt angefangen. Eine Doktorarbeit. Dr. Rico Kerstan, ab wann werden wir dich so betiteln müssen?
Ja, müssen keiner. Das stimmt auch nicht ganz, dass ich damit dieses Jahr angefangen habe. Das ist eigentlich schon, das war aber auch schon seit der Pandemie. Ich habe jetzt dieses Jahr endlich einen Weg gefunden, das dann auch umzusetzen. Aber genau, ich habe mich eingeschrieben in Ostrava für ein Promotionsstudium. Das dauert 4 Jahre. Mal sehen, ob ich es in den 4 Jahren schaffe. Weil anders als in Deutschland muss man da nicht nur eine Monografie schreiben, die dann irgendwie mit einer 3 bewertet wird, sondern muss auch irgendwie zwischendrin ein paar Paper publizieren und so weiter. Also ist herausfordernder, als ich es ursprünglich angenommen habe, aber das ist ja auch manchmal gut, wenn man nicht weiß, wie herausfordernd der Weg ist, dann hat man nicht so viele Bedenken, damit zu starten.
Also was hier im Unternehmen, das kann ich jetzt nach einem Jahr sagen, wichtig ist, ist Transferwissen und auch hier bei den Mitarbeitern, du unterstützt immer, wenn die sich auch wissenschaftlich weiterbilden wollen und sorgst auch dafür, dass gerade unsere jungen Mitarbeiter, die hier als Werkstudenten arbeiten und jetzt auch im Prozess des Bachelor sind, dass die ihren Bachelor machen und ihre Abschlussarbeit und unterstützt da auch sehr. Ich glaube, hier ist die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis sehr wichtig. Wir haben ja auch einige Projekte, die wir wissenschaftlich begleiten oder wo wir in der wissenschaftlichen Begleitung sind. Wir arbeiten ja auch, du hast ihn schon erwähnt, mit Professor André Röhl zusammen und auch hier im Podcast waren ja einige Wissenschaftler, nicht nur Praktiker, sondern Wissenschaftler, die dann aber auch immer diese Brücke haben. Ja, wie wichtig ist dir das, dass du in deinem Unternehmen auch zwischendurch mal ein wissenschaftliches Projekt machst und was ziehst du daraus?
Also ich glaube, man muss vorsichtig sein, wenn man von Wissenschaft spricht. Wenn man sozusagen, gibt es ja unterschiedliche Anspruchsebenen, was das angeht. Wenn man jetzt ganz so tief in der Wissenschaft im Krisenmanagement ist, dann glaube ich, ist das, was wir machen, würde nicht unbedingt immer den Anspruch erfüllen dessen, was so, weiß ich nicht, in so einem Q1-Journal in Management Science relevant ist. Das ist aber auch ein bisschen das Problem, weil häufig die Dinge, die dort drin stehen, wenig operationalisierbar sind, da viel Ex-ante-Forschung auch ist, also nee, Ex-post, also sozusagen hinterher zu schauen, warum ist denn eine Organisation erfolgreich gewesen, und dann endet das eben in so, weiß ich nicht, Lernbereitschaft oder was. Und da denke ich so, ja gut, aber da fängt es doch erst an, spannend zu werden. Also da nimmt ja dann der Entscheider, der jetzt in der Organisation arbeitet, das Buch und will irgendwie loslegen. Und dann steht er da. So, und ich meine, ich habe ja auch die Folge mit Jan Seitz, die man durchaus hier nochmal empfehlen kann. Wir haben ja da auch ein bisschen strukturell Probleme in Deutschland, glaube ich, was das Thema Transfer angeht, gerade in unserem Nischengebiet. Also mir ist es insofern wichtig, einfach so ein bisschen das zu fundieren, was wir machen. Also nicht nur loszugehen und zu sagen, hier, wir haben den großen Hokuspokus, sondern evidenzbasiert zu fundieren, dass man sagt, das funktioniert irgendwie eben auch. Ja, das, was wir da beispielsweise in so einem Landkreis entwickelt haben, das Resilienzmodell, nee, das Resilienzrisiko. Da kann man sagen, das funktioniert. Das hilft einem Landkreis, voranzukommen. Und das muss ja jetzt gar nicht immer an uns hängen, dass man das macht, sondern das soll ja durchaus auch jemand anderes nehmen können, weiterentwickeln können, viel, viel besser machen und dann sagen, ich habe jetzt hier die Krisenresilienz-Risikoberatung gebaut und kann damit Unternehmen unterstützen. Also ich meine, wir leben ja auch so eine Open-Source-Kultur bei Software. Also ich finde schon, dass das auch wichtig ist, dass man einfach das, was man hat, teilt mit anderen und sagt, vielleicht ist jemand dabei, der noch smarter ist und das viel besser machen kann als wir. Und dann freue ich mich, wenn man dann irgendwie sagen kann, Mensch, das ist mal von uns gekommen und ist jetzt weiterentwickelt worden. Auch da die Hürde in den Projekten, die wir machen, ist halt, dass häufig das eben nicht weiterentwickelt wird, sondern im Schubfach landet. Und das ist ja eigentlich schade, wenn man dann irgendwie eine tolle Methodik hat und die dann irgendwie nicht genutzt wird, weil, warum auch immer, so, weil dann eben irgendwie da strukturelle Probleme sind. Aber mir ist das insofern schon wichtig, das zu fundieren, aber eben auch irgendwie so ein Stück weit preiszugeben. Ja, ich meine, sonst ist es ja auch total absurd, ein Buch zu schreiben. Das könnte man ja auch einfach schön an seinem Schreibtisch lassen und immer nur in den Projekten zeigen, weil das Risiko ist natürlich schon, dass sich das einer nimmt und dann die Methodik auch bei sich anwendet. Aber that's it, dann ist es so. Ja, dann haben wir halt irgendwie mehr Unternehmen geholfen, als wir damit Geld verdient haben.
Wir beschäftigen uns hier im Unternehmen ja nicht nur mit Informationssicherheit, Krisenmanagement und Sicherheit, sondern das mehr als privates Projekt. Also gerade wir beide beobachten ja auch diese Online-Marketing-Szene. Und du hast vorhin den Begriff Hokuspokus gesagt. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass da viel Hokuspokus ist. Da geht es immer so, dass dann verkauft wird, wenn Sie hier diesen den Newsletter oder dieses White Paper runterladen, dann kriegen Sie von mir die ganz 5 geheimen Tipps nur für Sie oder nur für dich des Krisenmanagements. Wir gehen einen anderen Ansatz. Dieser Podcast ist kostenlos. Dieser Podcast kann von jedem gehört werden. Alle Tipps, die nicht nur Rico Kerstmann, sondern alle Experten hier geben, sind kostenlos. Jetzt zum Jahresende, das ist ja der letzte Podcast zum Jahresende, dein Geschenk an deine Zuhörer, kostenlos 5 Geheimtipps für gutes Krisenmanagement von Unternehmen.
Man kann sich dann das White Paper runterladen, wenn man seinen Namen... Nee, ich glaube, so ein bisschen die Sammlung vielleicht aus dem, was ich auch von den anderen Experten dieses Jahr gelernt habe, weil das ist ja für mich auch immer eine steile Lernkurve. Ich glaube, eine der wichtigsten Dinge ist, sich bewusst zu machen, dass man da heute nichts hat und dass es überhaupt nichts hilft, sich vorzuschwindeln, dass man das in der Krise lösen kann, weil eins ist klar, das wird nicht funktionieren. Also ich kenne keinen einzigen Experten, den ich interviewt habe, und bei 27 könnte man ja schon fast von empirischer Evidenz sprechen, der nicht gesagt hat, man muss sich vorbereiten. Also alle sind der festen Überzeugung, man muss sich vorbereiten, individuell oder als Organisation. Das heißt, der erste wichtige Punkt ist die Erkenntnis und die Akzeptanz, dass man da was tun muss. Dann zweitens, das ist aber nicht unbedingt kompliziert, was man tun muss, sondern man kann mit wenigen einfachen Maßnahmen, zum Beispiel sich ein Buch für 39,90 kaufen, kann man schon mal anfangen, Strukturen zu bauen, die helfen in der Krise, also die mir eine Leitschnur geben. Auch die letzte Folge fand ich nochmal ganz erhellend, wo Frau Tietze gesagt hat, in Krisen hilft es Menschen eben, sich an Prozessen lang zu hangeln. Dann baut doch einen Prozess in eurer Organisation, wo sich das Team lang hangeln kann, wo man sich auch vielleicht als Entscheider selber lang hangeln kann, einfach um eine gewisse Handlungssicherheit zu erhalten. So, das ist der zweite Punkt. Das heißt, es muss weder teuer noch aufwendig sein, noch riesig. Der dritte Punkt ist, ich finde, wie gesagt, Ex-Post-Betrachtungen spannend. Aber ich glaube, es ist doch viel besser, sicher zu sein, dass das, was man da gebaut hat, auch irgendwie funktioniert. Also üben, testen, Strukturen zu implementieren. Und ich meine, ich bin ja auch Management-Systemberater, also Checkprozesse zu haben, die mir zeigen, dass das, was ich da gemacht habe, irgendwie funktioniert. Und auch da, man muss nicht die IT in seinem Unternehmen runterfahren, um einen Ransomware-Angriff zu üben, sondern man kann eine Folie nehmen, dann kann man sagen, mal bitte in einem PowerPoint-Vortrag, denkt dir mal eine Lage aus, die 3 Stunden geht mit 10 Einspielungen, und dann kann man anfangen, die erste Krisenmanagement-Übung zu machen und mal zu besprechen, wie man jetzt mit der Situation umgehen würde. Und dann hat man ganz viele Erkenntnisse gesammelt, ohne dass das mehr als Arbeitszeit gekostet hat. Natürlich sind wir jetzt auch irgendwie unter Dienstleistungsunternehmen. Wir freuen uns auch, wenn wir da helfen können, weil das vielleicht dann effizienter ist, schneller geht und auch bessere Ergebnisse produziert. Aber am Ende Übungsprozesse zu haben und auch keine Angst davor zu haben, mal zu üben, ist der dritte wichtige Tipp. Dann der vierte, der referenziert so ein bisschen auf Kultur, weil ich meine, den Begriff habe ich ja mal mir ausgedacht, den FOPAP, den Fear of Pushing the Alarm Button, ist ein großes Problem in vielen Organisationen, dass selbst wenn sie Krisenmanagementstrukturen haben, das alles überakademisiert ist. Also ich meine, wir reden hier viel über Forschung und so, aber am Ende, das vielleicht auch dann nochmal die Folge mit Frank Seifner hören, in der Luftfahrt ist das einfach alles hands-on. Also da weiß man halt ganz genau, da gibt es ganz klare Strukturen, wann eine Krise ist, und da muss sich nicht der Pilot für eine Viertelstunde drüber nachdenken, sondern der hat es einfach intus. Das heißt, in meiner Organisation eine Kultur schaffen und eine Definition schaffen, wo jemand sagen kann, wir sind in einem Punkt, wo wir nicht so weitermachen können wie bisher, weil uns das in Zukunft, in naher Zukunft zu großen Problemen führen wird. Dann habe ich eben also diesen Fear of Pushing the Alarm Button ausgeschaltet, sondern ich sollte eben incentivieren, dass auch einer mal den Alarm drückt und wir die Strukturen, die wir da haben, auch nutzen, weil ansonsten bringen sie ja nichts. Also wenn man eine freiwillige Feuerwehr hat, die nie zum Einsatz fährt, dann wird die wahrscheinlich, wenn es brennt, nicht löschen können. Das heißt, sicherlich darf man es nicht übertreiben, aber in den meisten Organisationen ist das Übertreiben nicht das Problem, sondern dass keiner den Alarmknopf drückt. Und fünftens, für die Unternehmer, Top-Management, Entscheider, C-Level, wie auch immer wir das nennen wollen, das ist eine Aufgabe, eine Fachaufgabe wie jede andere. Das ist eine Fachdisziplin, wie Buchhaltung eine Fachdisziplin ist, Qualitätsmanagement eine Fachdisziplin ist, Produktionsleitung eine Fachdisziplin ist. Das muss nicht die Geschäftsführung machen, sondern da gibt man einen Auftrag und schaut als Geschäftsführung, dass man jemanden in der Organisation findet, der die Umsetzungsverantwortung dafür hat, und der da auch berichtet. Und natürlich sollte man gucken, dass die Person, die das macht, irgendwie dazu passt und so. Aber am Ende sehe ich ganz viele Krisenmanagementsysteme, die an der Geschäftsführung hängen. Und das ist einfach nicht sinnvoll. Also da haben Geschäftsführungen ein bisschen strategische Themen bearbeiten. Und das ist halt kein strategisches Thema. Das kann ein strategisches Thema werden, wenn es schief geht. Aber am Ende ist der Aufbau von so einem System ein operatives Thema. Und das sollte eben auch in operative Funktionen gegeben werden. Also das ist, glaube ich, wichtig. Also irgendwie Auftrag durch die Geschäftsführung implementieren und dann jemandem eine Rolle bauen und auch auf Neudeutsch empowern, zu sagen, hier, du darfst eben zum einen Dinge umsetzen, du darfst dir eine Methodik aussuchen, du darfst auch mal ein Training besuchen, du darfst Übungen implementieren und du darfst auch den Knopf drücken, wo alle, die du brauchst, im Unternehmen alarmiert werden. Dann hat man, glaube ich, einen relativ schnellen, schlanken Ansatz, wie man seine Organisation krisenresilienter aufstellen kann.
Ja, wir sind am Ende des Podcasts jetzt hier, liebe Zuhörer. Rico, am Ende des Podcasts. Du könntest wahrscheinlich stundenlang weitererzählen, egal wo man anpiekst, da kommt immer was raus. Wir sind aber nicht nur am Ende des Podcasts, wir sind auch am Ende des Jahres. Und am Ende des Jahres sieht man da ein Resümee. Aber man macht einen Ausblick auf das nächste Jahr und auch Wünsche für das nächste Jahr. Wir haben vorhin über Polykrise geredet. Wir haben über so ein krisenhaftes Grundrauschen auch in der Gesellschaft geredet, in der Wirtschaft. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für unsere Welt für 2025 wünschen als Krisenmanager?
Weiß ich nicht, ich habe als Kind mal Weltfrieden an Weihnachtsbaum gehängt. Würde ich mir auch wünschen, halte ich aber für utopisch. Ich würde mir wünschen, dass wir, weiß gar nicht, weltweit ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber dass wir zumindest in Deutschland auch eine politische Diskussion darüber führen, dass wir uns krisenresilient aufstellen müssen und dass wir die nicht führen, wie wir sie mit dem Kritis Dachgesetz oder NIS2 geführt haben, auf so einer ganz operativen Ebene, sondern dass wir eben incentivieren, dass sich unsere Wirtschaft krisenresilient aufstellt, aber das bitte den einzelnen Unternehmen überlassen, wie das funktioniert, weil ich glaube, wir haben genug Lobbyismus in vielen Bereichen. Ich möchte auch nicht meine Methodik im Gesetz lesen, sondern ich möchte einfach, dass wir sagen, das ist eine wichtige Aufgabe, da müssen wir alle ran, aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, und wenn wir das gemeinsam machen, können wir gemeinsam was Gutes erreichen. Aber wie das zu passieren hat, das können wir doch bitte den einzelnen Experten überlassen.
Rico, ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir ein schönes Jahr 2025.
Ich danke dir und den Zuhörern und dir auch ein schönes Jahr.
Ja, soweit der kleine Jahresrückblick aus dem Krisen-Hacks-Ökosystem. Ich danke fürs Zuhören und für die Treue. Ich kann die Statistiken zum Podcast ja sehen. Es gibt so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft an Hörern. Das freut mich persönlich sehr. Ich fand das Jahr total spannend. Ich habe viel gelernt in den Gesprächen und ich hoffe, das geht Ihnen ähnlich. Und wir haben schon ganz viele neue Gespräche in der Pipeline für 2025. Aber jetzt starten wir erstmal in die Feiertage. Ich wünsche eine erholsame Weihnacht, schöne Feiertage, krisenfreie Feiertage vor allem und einen guten Jahreswechsel. Wir melden uns Anfang des Jahres mit dem Podcast zurück und bis dahin auf Wiederhören.